Ja, Erntedankfest feiern wir heute. Es ist schade, vom Winkel her ist es nicht so möglich, das darzustellen wie sonst so, weil das halt von der Sitzordnung nicht anders geht und mit dem Abendmahlstisch auch. Aber es ist wieder sehr, sehr schön gemacht und wir sehen so ja die Fülle, die Gott uns gibt und denken uns noch all das viele andere noch dazu, das unser Leben frei macht, froh macht und einfach reich macht. Ich sehe hier ein sehr kunstvoll gebackenes Brot, riesige Kürbisse, Weintrauben, Walnüsse. Leider meine Favoriten, ihr wisst es, die Kartoffeln, die fehlen. Aber ansonsten ganz viel da. Was? Stabkartoffeln? Ah, die Pommes. Ja, die Pommes. Man kann so viel aus Kartoffeln machen, das ist ja das Geniale. Und alles schmeckt. Backkartoffeln, Pommes frites, Chips, Kartoffelsalat auf schwäbische Art, auf norddeutsche Art. Also ich finde gar kein Ende, wenn ich an Kartoffeln denke. Oh, ich brauche noch. Ach, ich habe schon. Ja. Früher war Erntedankfest so in meiner Kindheit der drittwichtigste Gottesdienst im Jahr. Nummer eins, ganz klar, oder? Heiligabend, ja. Nummer zwei, die Prüfung zur Konfirmation. Ja, das war das zweitwichtigste und das drittwichtigste, aber dann wirklich Erntedankfest, da war die Kirche, obwohl sonst sehr, sehr leer, dann doch voll, weil viele bei uns im Dorf von der Landwirtschaft lebten, die Mehrheit, sicher 80% waren Bauern, Bauernfamilien. Und die waren natürlich alle von einer guten Ernte sehr, sehr abhängig. Es gab ein legendäres Jahr, es war 1954, viele verbinden damit die Fußball-WM, aber die Bauern bei uns im Dorf verbanden damit einen Sommer, bei dem es 6 Wochen lang am Stück geregnet hat. Und die Felder waren schwarz, nicht weiß, und man konnte die ganze Ernte vergessen. Das war eine kleine Tragödie bei uns. Und die, die nicht von der guten Ernte lebten, die waren doch immerhin so, dass ein Großteil ihres Einkommens für Essen draufging. Und wenn die Ernte schlecht war, gingen die Preise rauf. Also auch wer kein Bauer war, für den hatte das Erntedankfest etwas zu bedeuten. Inzwischen ist es anders. Die meisten verdienen ihr Geld im Büro oder im Handwerk oder sonst wo. Das Essen kommt aus dem Supermarkt und es ist völlig egal, ob wir Herbst oder Frühling oder Winter oder Sommer haben. Man kann fast zu jeder Zeit fast alles bekommen aus aller Herren Länder. Und da können viele nichts mehr so richtig mit dem Erntedankfest anfangen. Worum geht's? Wir müssen das Fest, also ihr merkt, wir müssen es übersetzen, ne, damit wir wieder etwas damit anfangen können. Worum geht's eigentlich beim Erntedank? Es geht um Gott. Es geht um Gott als dem Schöpfer, der unser Leben erhält und der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und da können wir uns alles Mögliche denken, was wir so den ganzen Tag so brauchen und Jahr aus, Jahr ein, wovon wir gut haben. Das ist viel mehr, es ist Essen und Trinken, aber es ist viel mehr als Essen und Trinken. Das ist all das andere, was man mit Geld kaufen kann. Die Deutschen geben im Durchschnitt 1/4 ihres Einkommens für die Wohnung aus. Also, so eine schöne warme Wohnung, das ist doch etwas Tolles. Da kann man Gott für danken. Wir haben uns einmal im Urlaub die Fundamente eines verlassenen Bauernhauses angeschaut in Schweden und man konnte ahnen, es war ein sehr kleines Haus, wie damals die Leute mit vielen, vielen Kindern in einer winzigen Karte gehaust haben, wo der Wind durch die Ritzen pfiff. Und da kann es wirklich dankbar machen, dass, wenn man so denkt, dass unsere Häuser dicht sind und dass wir auch heizen können. Gerade wenn es jetzt auch dunkler und kälter wird. Medizinische Versorgung. Ein Auto, mit dem wir eben mal nach Mannheim oder sonst wohin fahren können. Alles mögliche elektronische Zeugs. Urlaub, Kleidung, Bildung. Aber da ist auch all das, was man mit Geld nicht bezahlen kann. Die frische Luft, die wir haben. Die Sonne, War das nicht schön heute früh, als wir aus dem Haus gegangen sind und die Sonne hat geschienen? Ich habe das richtig genossen. Den Wind, die Erde und die Bodenschätze, die man darin finden kann. Eine ganze Menge kommt da zusammen. Und für uns Christen ist klar, letzten Endes haben wir das Gott zu verdanken. Auch wenn der Bäcker das sehr schön gemacht hat mit dem Brot, wissen wir doch, es ist nur durch seine Hände gegangen. Er hat es vom Bauern. Aber auch der Bauer, es ist nur durch seine Hände gegangen. Wachstum und Gedeihen, das hat Gott gegeben. Die Erde, den Wind, die Sonne, das Wasser. Er ist der Schöpfer und er hat an uns gedacht, als er die Kartoffel erschuf. Wie? Ja, ja, hat an mich gedacht. Ja, ganz besonders wahrscheinlich. Zwar müssen wir etwas dafür tun, aber dass wir uns regen können, das ist ja auch ein Geschenk von Gott. Also müsste es heißen Versorgungsdankfest. Und damit können wir alle etwas anfangen. Und dann ist klar, das ist wirklich ein Höhepunkt. Da fällt jedem etwas ein. Mindestens einmal im Jahr stellen wir uns also die Frage, was machen wir eigentlich mit all den guten Sachen, die wir kriegen? Die Welt sagt, na was schon, komische Frage, verbrauch's und gut ist, konsumier's. Ich finde diese Frage wichtig. Ohne die richtigen Antworten könnte es sein, dass wir ganz arm sind, mitten in unserem Überfluss, in dem größten Überfluss, den die Welt historisch gesehen je gesehen hat. Wir sind im weltweiten und historischen Maßstab reich. Trotzdem fällt mir immer wieder auf, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Wir haben so viel und trotzdem macht uns die Werbung weiß, dass wir, wenn wir wirklich glücklich sein wollen, immer noch das Nächste brauchen und noch das Nächste. Und wenn wir das haben, wieder das Nächste. Und es nimmt nie ein Ende. Unser ganzes System, unser Wirtschaftssystem, in dem wir leben, von dem wir auch letztlich profitieren, lebt aber davon, dass wir uns immer mehr kaufen. Wenn wir aufhören würden, immer mehr zu kaufen und zu konsumieren, dann würde alles zusammenbrechen. Wir würden unsere Arbeit verlieren und, und. Die Werbung weckt künstlich immer neue Bedürfnisse. Und das muss sie auch, weil wir immer mehr Wachstum brauchen. Und wir machen mit und stellen dann fest, wenn wir das nächste dann also glücklich gekauft haben, wir halten es in Händen, sind zu Hause und packen es aus und nach 3 Tagen lang landet es dann wieder in der Ecke. Bei Kindern ganz besonders hinfällig, wie stark sie sich Dinge wünschen und wenn sie es dann haben, dann ist es doch bald nichts mehr. Ein endloser Kreislauf, ein Leben ohne Erntedankfest ist wie Winter ohne Weihnachten. Nicht nur die Arbeitswelt, auch die Konsumwelt, die wird immer schneller. Und man kriegt kaum noch Luft vor vielem Konsumieren. Wer sich mehr leisten will, der muss auch dann immer mehr leisten. Und braucht ja Geld dafür, wenn man nicht in eine Schuldenfalle reintappt, das ist überhaupt das Schlimmste, dann muss man auch mehr leisten. Und so wird das Leben immer schneller, immer schneller. Es ist pervers, es wird Werbung gemacht für Kredite, die man aufnehmen soll, damit man Urlaub macht. Verrückt, nicht? In den letzten 4 Wochen brachten der Fokus und der Stern Titelgeschichten zum Thema Burnout. Hat letztlich auch mit einem Leben zu tun, viel, das kein Erntedankfest kennt. Das Fernsehen ist voll von Sendungen über Schlankwerden oder wie man auch aus der Schuldenfalle wieder rauskommt. Es ist Überfluss da und anscheinend ist immer noch nicht genug. Immer noch muss was dazukommen. Höchste Zeit, dass wir uns Gedanken machen, wie wir so mit unseren irdischen Gütern umgehen, dass wir nicht krank werden. Wie kommen wir raus aus der Konsumhektik? Ich habe eine ganz bekannte Geschichte gefunden, die ich fand so genial ist und so genial zum Erntedankfest passt, dass ich sie unbedingt euch mitgebracht habe, nämlich die Geschichte von der Speisung der 5000. Die gibt uns einige Hinweise, wie wir mit den materiellen Gütern umgehen sollen. Habt ihr vielleicht noch nicht gedacht, ist aber so. Als Jesus, ich lese also aus der Markus-Version, Markus 6, Vers 34 bis 45, als Jesus aus dem Boot kam, stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren wie eine Schafherde ohne Hirten. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es wird bald dunkel. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer oder auf die Höfe in der Umgebung gehen und etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Aber Jesus forderte sie auf, gebt ihr ihnen zu essen. Was können wir ihnen denn geben? Fragten die Jünger verwundert. Sollen wir etwa für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, 5 Brote und 2 Fische haben wir. Also wörtlich steht da 5 Brötchen, kleine Brote, und 2 Fischlein. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollte. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Er teilte das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen waren noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen. Man hört also so richtig, es war dem Markus wichtig zu sagen, Männer. Kein Frauenfrühstück, wo man nicht viel hinstellen braucht. Was? Ja. Oh, oh. Ja, da kann man ja draus lernen. Ja, also die Hinweise, die mir so deutlich geworden sind aus dieser Geschichte für Erntedankfest, ist erstens, danke für alles, was Gott dir gibt. Zweitens, teile alles, was Gott dir gibt. Und drittens, genieße alles, was Gott dir gibt. Und alles drei ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt nicht 3 Punkte genommen, weil es müssen immer 3 sein. Es sind 3 wirklich ganz, ganz wichtige Punkte. Erstens, danke für alles, was Gott dir gibt. Und das hat Rolf auch schon so in der Anmoderation recht deutlich gemacht. Und das, klar, ist ja auch richtig. Erntedankfest heißt es. Mach aus allem, was Gott dir gibt, ein Dankgebet. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, so schreibt Paulus an die Epheser, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Also nicht nur Erntedankfest, sondern auch am 23. Januar oder am 4. Juli, am 4. November oder wann auch immer. Überall und immer. Das ist keine Dressur nach dem Motto, nun sag schön Danke. Wenn dem Kind nun sag schön Danke gesagt wird, dann heißt es doch, tu mal so, als ob du dankbar bist. Nein, von Herzen soll die Dankbarkeit kommen. Das ist Gottes Gegengift gegen den Konsumstress. Weil wenn man an die kleinen und großen Dinge denkt, die man so kriegt und sich so sagt, jetzt will ich Gott danken, dann schlingt man das schon nicht mehr so in sich rein. Dann tut man eine kleine Bremse rein. Und das ist schon mal gut. Und außerdem machen wir uns bewusst, es kommt ja nicht von irgendwo, sondern es kommt von Gott. Und er gibt es uns nicht einfach so, weil er letztlich an eine Beziehung an uns interessiert ist. 5000 Menschen waren Jesus in die Wildnis gefolgt. Es gab einen ganzen Tag Vortrag, so Konferenz. Ja. Und dann wurde es Abend und es war kein Nachschub da. Und das war schon eigentlich noch schlimmer als beim Frauenfrühstück, wenn die Brötchen ausgehen. Weil hier kann man ja relativ schnell für Nachschub sorgen, aber da war das nicht möglich. Was tun? Die Jünger haben sich um nichts gekümmert. Netterweise wird nicht gesagt, wer hier in der Organisation versagt hat. Als man alle Taschen und Körbe auf Essbares durchsucht hatte, war man auf sagenhafte 5 Brötchen und 2 Fischlein gestoßen. Und was macht Jesus? Was würden wir denn machen? Was würdet ihr machen in dieser Situation? Wir würden vermutlich erstmal nach weiteren Versorgungsmöglichkeiten Ausschau halten. Wir würden unser Smartphone rausholen und gucken, wo ist der nächste Supermarkt. Und irgendwann würden wir feststellen, es ist kein Supermarkt in der Nähe. Und dann sagt vielleicht einer von den ganz Frommen, jetzt hilft nur noch beten. Nichts von alledem bei Jesus. Stattdessen veranstaltet er ein Erntedankfest. Denn es heißt hier, jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Was meint ihr, wie die Jünger geguckt haben? Ganz schön naiv, ganz schön mutig. Man hat bei dieser Geschichte immer schon spekuliert, wo ist der Punkt eigentlich, dass aus den 5 Brötchen ganz viel Brot geworden ist? Habt ihr es auch schon mal gedacht? Wo ist denn das eigentlich passiert? Das wird ja nie so genau gesagt hier bei der Geschichte. An welcher Stelle? Aus der Geschichte geht es nicht hervor. Fest steht, das Dankgebet ist der erste Akt in der Brotvermehrung. Und dieser erste Akt, der war dem Markus so wichtig, dass er das zum Protokoll gegeben hat. Das sollen alle wissen, die diese Geschichte hier lesen und erfahren. Wir haben ja unsere Erwartungen, was wir so brauchen, so im Innern. Und Gott erfüllt sie oder erfüllt sie auch manchmal nicht. Jesus hat vielleicht auch ganz andere Erwartungen am Anfang gehabt. Und nun war es eben anders gekommen. Aber sein Dank drückt sein grenzenloses Vertrauen zum Vater aus. Und mit so wenig wirst du 5000 Männer satt machen? Wow! Danke, Vater. Egal, ob wir viel oder wenig haben, lass uns von Jesus lernen. Lass uns Danke sagen für das, was unser Vater uns gönnt. Viele sprechen ein Dankgebet vor dem Essen. Wir tun das auch zu Hause. Vergessen wir fast nie. Und wenn uns das irgendwann zwischen dem 2. und 3. Brot einfällt, dass wir es vergessen haben, holen wir es eben nach. Aber das ist doch eigentlich noch viel zu wenig, wenn man bedenkt, was wir sonst noch alles so kriegen. Zum Beispiel, wenn wir abends nach Hause kommen, alles gemacht ist, wir lassen uns ins Sofa sinken, stellen den Fernseher an. Ach ja, danke für den Fernseher und das Programm heute Abend. Ja? Oder ein Computer, wer es mag. Danke für das Auto. Wenn alles gepackt ist und wir den Schlüssel umdrehen und es geht in Urlaub. Wow, danke, Herr. Danke für die neue Hose oder die neuen Schuhe jetzt in der Übergangszeit, wenn es kalt wird. Gott hat Freude daran. Schön, dass das beziehungsstiftend ist. Danken drückt Vertrauen aus. Danken entspannt. Ich muss nicht unbedingt mehr haben. Ich darf jetzt schon glücklich sein. Und der zweite Punkt, teile alles, was Gott dir gibt. Das ist der zweite Akt der Brotvermehrung. Könnte auch sein, dass hier das passiert ist, wo er das Brot auseinandergenommen hat und es dann weitergegeben hat an die Jünger. Und die Jünger geben es dann weiter an die einzelnen Gruppen da. Nach Johannes, also Johannes dem Evangelisten, nicht dem Johannes, den wir auch hier haben. Nach Johannes war es ein kleiner Junge, der die Brote und Fische hergegeben hat. Ganz schön mutig für den Kleinen. Jeder hätte Verständnis gehabt, wenn er es zur Sicherheit als eiserne Ration einbehalten hätte. Hat er aber nicht. Er hat es hergegeben. Und Jesus gibt dann auch alles her. Er teilte das Brot, reichte es seinen Jüngern, und die Jünger gaben es an die Menge weiter, ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Ob der eine oder andere Jünger vor dem Verteilen vielleicht noch gezögert hat oder sich überlegt hat, soll ich jetzt nicht vielleicht lieber erstmal was für mich abzweigen? Stattdessen machten sie mutig mit und am Ende machen sie eine Erfahrung im Glauben, die sie ihr Leben lang nicht vergessen konnten, die vermutlich auch wichtig war für ihr weiteres Leben und ihren Dienst. Es waren ja Apostel, die im Auftrag des Herrn dann unterwegs waren. Keiner brauchte mit hungrigem Magen nach Hause gehen. Und Markus schreibt dann, als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Das heißt doch, die haben erstmal nicht an sich gedacht, sondern haben erstmal alles weitergegeben. Die Leute haben sich satt gegessen und am Ende waren es 12 Körbe. Wie viele Jünger waren da gleich? 12? Aha, also hat jeder seinen Tragekorb voll mit Brot noch gekriegt, hat noch für mehr gereicht als für einen Tag. Wo hat sich das Brot vermehrt? Vielleicht war es beim Austeilen. Wer weiß? Auf jeden Fall war es der zweite Akt des Wunders. Und das biblische Prinzip, das dahinter steckt, das berichtet Paulus. In der Apostelgeschichte steht es interessant. Es ist das einzige Jesuswort, das nicht entweder in den Evangelien oder in der Offenbarung steht, sondern in der Apostelgeschichte. Ganz bekannt, unser Herr Jesus hat selbst gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. Oder mir hieß es noch in der uralten Luther-Ausgabe, geben ist seliger denn nehmen. Na, so hat man früher gesagt. Ja. Aber geben macht glücklicher als nehmen. Also nehmen, ich kann es bezeugen, ist schon was Schönes. Aber geben ist noch was Schöneres. Das macht einfach froh. Und darum ist das Erntedankopfer beim Erntedankfest gar nicht wegzudenken. Wir machen sozusagen eine praktische Übung im Teilen Jahr für Jahr. Letztes Mal ist es schon eingesammelt worden. Heute kann man es noch abgeben. Werner ist da. Eine praktische Übung im Teilen. Alles, was in die Tüte kommt, bekommt Gott zurück. Weil Gott mit dem Geld eigentlich nichts anfangen kann, ist ja logisch, geben wir es für Dinge, an denen er Freude hat. 60% kommen über die Baukasse seinem Haus der Anbau und Renovierung zugute. Hier sollen Menschen aus unserer Stadt erfahren, dass Gott sie liebt und etwas mit ihrem Leben vorhat. Also das ist für Gott hier. 40% ist für die Hungernden in Somalia. Eine schreckliche Hungersnot, die schon seit Monaten da vor sich geht. 12 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht. Teams aus unseren Gemeinden sind da unterwegs und lindern die schlimmste Not. Und wir können helfen. Wir können Menschen satt machen. Und vielleicht sagt der eine oder andere, der plötzlich eine Ration bekommt, ich möchte Gott dafür danken. Euch hat Gott hierher geschickt. Gibt es was Schöneres, als selber Antwort auf das Gebet um Brot zu sein? Es kommen immer hohe Summen zusammen, aber es geht nicht darum, dass das Ergebnis aus dem Vorjahr immer noch übertroffen wird und immer noch mehr übertroffen wird und immer noch mehr. Dann wären wir wieder in dieser schlimmen Rolle drin. Darum geht es gar nicht. Schön, wenn viel zusammenkommt, aber es geht um einen Lebensstil, an dem Gott Freude hat. Und es geht darum zu tun, was Gott segnen will. Der Prophet Jesaja übermittelt ein Wort von Gott. Er sagt, gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann, jetzt kommt die Verheißung, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Gestresst von all dem Konsum und von all der Eile und der Unrast. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Unsere Wunde, das kann die unheilbare Sucht nach Dingen sein, die ich unbedingt noch haben muss. Gott will sie heilen. Er heilt sie, wenn wir Danke sagen. Und er heilt sie, wenn wir anfangen zu teilen. Sein Gegengift gegen die Habsucht heißt, gebt dem Hungrigen zu essen. Und schließlich der dritte Punkt. Genieße alles, was Gott dir gibt. Es heißt nicht einfach nur Erntedanktag oder so etwas, sondern es heißt Erntedankfest. Das klingt nach Feiern, nach sich gut gehen lassen und das ist auch Absicht so. Alle Feste im alten Israel waren unter anderem auch Erntefeste. Laubhüttenfest, Passafest, alles Erntefeste. Das heißt, da ist nichts Anrüchiges dabei, einfach gutes Essen zu genießen. Im Gegenteil, Gott hat keine Lust drauf, dass wir alles lustlos in uns hineinmampfen. Absolut nicht. Er will, dass wir Freude haben an der Marmelade. Oder ich weiß nicht, was ihr euch gönnt heute Mittag. Freut euch drauf und genießt es. Lasst euch Zeit dabei. Das steckt da drin, wenn es in der Geschichte heißt, alle aßen sich satt. Oh, den ganzen Tag den Vortrag gehört und beim letzten Vortrag schon an das Essen gedacht. Oh, jetzt knurrt der Magen und dann gibt es etwas. Brot und Fisch. Gott hat uns mit vielen guten Gaben geschenkt und dazu hat er uns noch eine ganz besondere Fähigkeit gegeben, die verhindert, dass wir uns zu Tode konsumieren. Ich meine nicht die Sparsamkeit. Das ist auch gut, wenn man sparsam ist, wenn das in Maßen ist, aber das meine ich jetzt nicht, sondern dieses Wort aus dem alttestamentlichen Predigerbuch. Darüber bin ich schon beim ersten Mal gestoßen, als ich dieses Buch gelesen habe. Der schreibt nämlich, das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott ihm schenken. Denn wer kann essen und genießen ohne ihn? Also die Fähigkeit, nicht nur zu essen und zu verdauen, sondern auch zu genießen, ist ein Geschenk von Gott. Und wenn er uns das schenkt, wie findet ihr das, wenn wir dann sagen, nee, also wir müssen halt essen und wir dürfen nicht so ich-süchtig sein und genießen? Das ist doch daneben, oder? Ein Geschenk nimmt man doch an. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es klingt vielleicht merkwürdig, aber ich glaube, Genuss ist Gottes Gegengift gegen dieses krankhafte, immer noch mehr haben müssen und nicht satt werden. Unterbrechen wir den Kreislauf. Spekulieren wir mal nicht auf den neuen iPhone 4S oder wie der heißt. Habe ich jetzt gehört, gibt was Neues, ja. 5 leider noch nicht, aber immerhin 4S. Freuen wir uns darüber, dass wir uns auch mit einem ganz gewöhnlichen Handy was zu sagen haben. Ganz praktisch. Machen wir uns beim Essen bewusst, dass das Brot und die Butter und die Marmelade nicht nur Kalorien enthalten, sondern eigentlich auch ganz gut schmecken. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, machen wir uns mal bewusst, was für ein schönes Fleckchen Erde das ist, wo wir leben dürfen. Schlimme Dinge gibt es genug auf der Welt. Zahnweh zum Beispiel. Aber bei jedem und allen dürfen wir uns auch bewusst machen, was es Schönes gibt, was wir Schönes erleben. Am Anfang hatte ich ja gesagt, danke für alles, was Gott dir gibt. Und der Apostel Paulus hat geschrieben, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott, dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Aber das setzt eigentlich voraus, dass da zu jeder Zeit auch etwas gibt, das ich genießen, das ich also mit Freude gebrauchen darf und soll. Also, wenn ich Genießbares nicht genieße, bin ich selber schuld. Und wenn ich das Genießbare nicht genieße, wie soll ich Gott denn danken dafür? Das ist eine Kunst, die keiner kann. Darum wartet nicht erst auf die Rente. Und wartet nicht erst auf den Winterurlaub. Nehmt euch jetzt schon Zeit. Macht euch bewusst, was Gott euch heute an Schönem gegeben hat. Und dankt ihm immer. Nicht nur Erntedank, überall und für alles. Auch für das noch so Kleine. Hatte ich da noch einen Bibelvers? Muss mal gucken. Ja. Die 3 Punkte. Und genieße alles, was Gott dir gibt. Zum Schluss eben, und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Und jetzt habe ich was vergessen, da will ich aber jetzt noch drauf eingehen. Ganz kurz ist es schon angesagt worden, Weihnachten im Schuhkarton. Eine wunderbare Übung. Ihr könnt alle 3 Punkte mit euren Kindern einüben. Also, Ihr nehmt euch das Faltblatt mit. Und da geht es darum, für bedürftige Kinder in armen Ländern ein Paket zu packen, ihnen eine Freude zu machen zum Weihnachtsfest. Viele von euch wissen das. Und dann steht da auch drin, was man da reintun kann. Besorgt das. Und besorgt einen kleinen Überschuss. Ein bisschen mehr. Vor allen Dingen von den leckeren Sachen. Mit eurem Kind zusammen. Tut das alles auf dem Küchentisch. Schuhkarton auch dabei. Und beguckt mal, was da so vor euch liegt. Und dankt erstmal dafür. Ihr habt die Möglichkeit, etwas weiterzugeben. Dankt dafür. Mit dem Kind zusammen. Und dann packt ihr das Paket und ihr stellt fest, oh, das Paket ist ja zu klein, da passt gar nicht alles rein. Oh, die Schokolade passt da nicht mehr rein, was machen wir da? Nein, nicht noch ein Paket. Da genießt man die Schokolade, das ist doch der dritte Punkt, den dürfen wir nicht vergessen. Erntedankfest, ein wunderbares Fest, ich kann es nur empfehlen. Amen.